begrüßen heute ganz herzlich Fabien Arsigel und Matthias Hellwig im Feenreich. Wir sprechen heute über die Welt des Films und vor allem, wie ein Film überhaupt ins Kino kommt.
Wir freuen uns sehr, dass ihr heute zu uns gekommen seid.
Ich fange mal an, zu meiner Linken ist Matthias Hellwig. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute sehen. Du bist Kinobesitzer, du bist Kinobetreiber mit drei Standorten, Gauting, Starnberg und Seefeld. Du bist vor allem Gründer und Festivalintendant des 15 Filmfestivals. Das findet statt am Nordende des Starnberger Sees und es ist eines der wichtigsten Filmfestivals im Süden Deutschlands. Zu deiner Historie, wo du herkommst, wie das so gelaufen ist in deinem Leben. Du bist sehr jung in den Süden von München gelangt, als Kind. Geboren bist du in Schweinfurt. Du hast extrem jung, ich glaube schon mit 19 Jahren, an der Münchner HFF Regie studiert. Du hast dich dann nach dem Studium ebenfalls sehr, sehr jung, mit nur, ich glaube, 26 Jahren, wenn ich richtig bin, für die Übernahme eines Kinos in Gilching entschieden. Und 2014 hast du dein eigenes Kino gebaut in Gauting, direkt an der S-Bahn gelegen, somit auch für das Münchner Publikum optimal angebunden. Wenn ich so deinen Lebenslauf so sehe, dann brennen mir natürlich ein paar Fragen unter den Nägeln. Eigentlich sind es zwei Fragen. Und zwar, also abgesehen jetzt von der ewigen Diskussion, wie hat sich die Gesellschaft entwickelt und was bedeutet Kino und wie ist das alles und so weiter, da werden wir sicher auch noch im Laufe unseres Gesprächs hinkommen. Aber wie würdest du einem 16-Jährigen, der noch nie im Kino war, erklären, was ist Kino? Das ist die erste Frage. Und meine zweite Frage ist natürlich, was hat dich damals mit 19 dazu gebracht, Filme machen zu wollen, an der HFF zu studieren? Und glaubst du, dass das Motiv, das du hattest, Film zu studieren, eigentlich etwas ist, das Gleiche letztlich, was auch die heutigen Filmemacher dazu treibt, sich für dieses Studium zu entscheiden?
Also die erste Frage, ich denke mir, Kino ist fürs Schauen gemacht, fürs Schauen des Filmes und es ist eigentlich der Raum, der dafür konzipiert wurde. Das heißt, man konzentriert sich in Sesseln, in möglichst bequemen Sesseln, damit man nicht allzu sehr abgelenkt wird, auf das Bild oder auf das Geschehen, auf die bewegten Bilder auf der Leinwand. Und das Wichtige, denke ich mir, ist, man wird nicht abgelenkt. Das heißt, man schaut einfach den Film so an, dass man keine Wiederholungen braucht wie im Fernsehen, wenn man weggeht und einfach mal nach 20 Minuten immer noch mal eine Zusammenfassung braucht, sondern der Zuschauer sitzt einfach die anderthalb Stunden, die zwei Stunden oder auch andere Formate noch länger im Kino und schaut sich auf der Leinwand den Film an. Es ist für mich eher etwas Künstlerisches, das ist jetzt so mein Ding. Man kann sich natürlich auch von den Effekten einfach überfluten lassen, auch das ist auch nur im Kino möglich, meine ich, weil einfach die Ablenkung fehlt, sondern du bist konzentriert. Das Zweite war, warum ich das gemacht habe. Ich denke mir, wie fast jeder andere auch, man kommt aus einem Elternhaus oder man hat Freunde, die einen irgendwann in ein Kino bringen. Und dann ist man einfach begeistert. Oder es gibt sicher Leute, die sind nicht so begeistert davon. Ich war begeistert und dann geht man immer wieder nicht nur in den Film, sondern in den nächsten Film. Und in meiner Zeit hatte ich noch das Glück, dass die quasi das gesamte Filmwissen, die gesamte Filmgeschichte nur im Kino erlebbar war oder hauptsächlich im Kino. Das heißt, ich habe auch noch die Klassiker im Kino gesehen. Dadurch war ich, ja, war einfach eine Lust da, natürlich gepaart mit selbstständig erzählen zu wollen, eben das filmisch ausdrücken zu wollen und dann eben auch sich bei der HFF zu bewerben.
Frag nochmal ganz kurz, ja? Bevor ich zu dir komme, Fabian, frage ich nochmal ganz kurz nach. Aber wie bist du dann tatsächlich von der Regie zum Kinobesitzer geworden?
Ich glaube, man muss als Regisseur, man muss schon sehr an sich selber glauben, das Selbstvertrauen einfach haben, dass man das kann und auch sich von Rückschlägen oder wie auch immer und vor allem nicht von zu viel Selbstkritik zu sehr beeinflussen lassen, sage ich mal. Diese Förderungsmöglichkeiten, die es jetzt gibt, die vielen Filmhochschulen, auch die Gelder, die dafür da sind, die waren damals nicht da. Und ich hatte deswegen persönlich, ich hatte schon zwei Kinder und ich musste die irgendwie ernähren. Und trotzdem wäre ich auch nicht zum Kino gekommen, das sage ich auch wieder immer. Wenn man mich im Mai 1986 gefragt hätte, was willst du werden, hätte ich bestimmt nicht Kinobesitzer gesagt, sondern es lag einfach daran, weil der Besitzer des Kinos einfach gestorben ist. Und das war frei und das war in meinem Heimatort. Also das waren zwei Dinge und ich dachte mir, okay, wir machen das mal, damit wir ein bisschen was wenigstens haben für die Familie. Und das ist halt dann wiederum so, wenn ich was anfange, mache ich es dann schon richtig irgendwie und oder mit sehr viel Einsatz und dadurch fiel das andere immer weiter weg. Es gab Zeiten, in denen ich es bedauert habe, mehr bedauert habe, weniger bedauert habe. So ist es.
Aber du bist ja dann trotzdem sehr stringent deinen Weg gegangen, kann man ja gar nicht anders sagen.
Genau, sieht so aus.
Genau, jetzt komme ich mal zu dir, lieber Fabian. Du bist Filmverleiher. Kannst du vielleicht nachher noch mal ganz kurz ein bisschen auch erklären, was überhaupt ein Filmverleiher überhaupt macht? Weil da kann ich mir vorstellen, dass da einige Zuhörer und Zuhörerinnen gar nicht so genau wissen, die sich jetzt in der Filmbranche nicht so gut auskennen, was der Verleiher eigentlich wirklich für eine Aufgabe hat. Du hast seit vielen Jahren deine eigene Firma, nämlich seit 2001, die Alamotte Film, einen der größten Filmverleih für Arthouse-Filme. Zu den Filmen, die du mit deinem Team ins Kino gebracht hast, zählen unter anderem der relativ aktuelle Und morgen die ganze Welt, Victoria, Les Miserables, Wackersdorf, Zimt und Koriander, Zlatan, Auf Wiedersehen Kinder, Georg Baselitz, Born to be Blue und viele, viele andere. Ich könnte jetzt noch ewig weiter erzählen. Also lauter ganz, ganz tolle Filme, auch Dokumentarfilme und Spielfilme sozusagen gemischt. Aber wenn ich auch deine Biografie sozusagen noch weiter anschaue, war es am Anfang ja auch vielleicht so ein bisschen wie Matthias, dass du eigentlich ja Ethnologie studiert hast, also eigentlich auch was ganz anderes. Mhm. Und in München, du bist in Frankreich geboren und dann schon früh mit deinen Eltern nach München gekommen. Woher kam das bei dir, dieses Umschwenken und dann die Faszination für den Film und dann, weil Ethnologie ist ja erstmal was ganz, ganz anderes.
Ja, das stimmt. Das war eigentlich gar kein Umschwenken bei mir, weil ich mich immer schon für Kino interessiert habe. Das war schon eigentlich sehr früh eine absolute Leidenschaft von mir. Und das rührt teilweise tatsächlich noch aus meiner Kindheit. Also meine Mutter war alleinerziehend und eine der wenigen schönen Erlebnisse, die wir eigentlich hatten, gemeinsam in Marseille bin ich aufgewachsen, war, dass sie mich ab und zu mal ins Kino mitgenommen hat und das hat auf mich immer einen sehr, sehr starken Eindruck gemacht. Also wir hatten damals auch keinen Fernseher und auch sonst wenig Ablenkung und ich glaube, ich kann mich tatsächlich an jeden einzelnen Film erinnern, den ich so ab 7 Jahre, zwischen 7 und 10 Jahre gesehen habe. Und als wir dann nach München gezogen sind, bin ich dann auch schon immer in die Jugendvorstellung vom ABC-Kino und Leopold-Kino gegangen. Und das hat sich dann so fortgesetzt, sozusagen während meiner gesamten Schulzeit. Und ich habe noch als Schüler angefangen, also als Gymnasiast eigentlich, in diversen Münchner Kinos als Kartenabreißer und dann später Filmvorführer zu arbeiten. Und deswegen ist eigentlich Ethnologie eher etwas gewesen, was ich dann tatsächlich irgendwann mal eher nebenbei gemacht habe. Und da entdecke ich auch eine interessante Parallele zum Lebenslauf von Matthias. Weil bei mir war das auch eigentlich deswegen, weil ich damals, also 82, schon Vater geworden bin und für mich ein Studium genommen habe, das eigentlich also letzten Endes tatsächlich vom Aufwand her vereinbar war mit dem Umstand, dass ich eigentlich schon eine Familie ernähren musste.
Und dann bist du beim Film immer geblieben?
Ich bin dann beim Film geblieben, ja. Also ich kann mich erinnern, als ich in der Stabi noch vormittags zu tun hatte, habe ich mich also jedes Mal gefreut, um 4 ins Kino zu gehen, um den Film einzulegen. Das war mir eigentlich von Anfang an viel wichtiger als das Studium, das ich dann aber trotzdem abgeschlossen habe. Ja, und zu deiner ersten Frage nochmal, also was ist ein Filmverleih? Was macht ein Verleiher? Ich versuche das immer mit der Aufgabe eines Buchverlegers zu vergleichen, weil das ist eigentlich für Laien, glaube ich, etwas, was sie sich am besten vorstellen können. Also anstatt letzten Endes Bücher zu verlegen, verlegen wir Filme. Also wir kaufen Filmrechte, so wie der Verleger Buchrechte kauft. Und die werden dann von uns vermarktet und dann ins Kino gebracht.
Und wie triffst du deine Auswahl? Also was ist für dich ein Kriterium, sozusagen einen Film zu kaufen?
Die Auswahl ist natürlich bei meiner Firma Alamotte Film wirklich von Anfang an tatsächlich von dem persönlichen Geschmack geprägt gewesen. Aber natürlich hat sich die Verleihlandschaft und die Kinolandschaft, das weiß der Matthias auch, im Laufe der letzten 10, 20 Jahren wirklich drastisch verändert. Und mittlerweile ist die Filmauswahl natürlich schon viel komplizierter geworden. Der eigene Geschmack ist eigentlich nicht so relevant. Also natürlich, wir haben unseren eigenen Profil. Wir würden bestimmte Filme nicht machen wollen. Aber man muss schon auf gewisse Dinge achten. Also hauptsächlich, was ist die Zielgruppe und kann ich sie irgendwie erreichen? Wie groß ist sie? Spielt da ein Cast mit? Also letzten Endes nach der Vermarktbarkeit eines Films. Auch wenn wir bei unserer Auswahl natürlich immer in einem kulturell anspruchsvollen Bereich bleiben.
Habe ich dich richtig verstanden? Du bist auf Arthouse spezialisiert? Und vielleicht kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal auch darlegen, der Unterschied zwischen diesen Blockbustern und dem Arthouse.
So, es geht vielleicht auch, an Matthias,
die Frage, was
beide sozusagen.
Das ist natürlich vielleicht auch eine sehr einfache Frage, aber sie ist ja dann doch komplexer, weil sich ja die Landschaft so verändert hat, wie du gerade sagst. Als Frage in die Runde.
Ja, also zu Kino gehört für mich natürlich Blockbuster genauso wie der Arthouse-Film. Aber wir sind einfach aufgrund unserer Historie ein Arthouse-Verleih geworden. Also rein auch aus den finanziellen Mitteln würden wir einen Film, der in Hollywood produziert wird und Millionen Zuschauer erreicht, in Deutschland gar nicht kaufen können. Aber der Arthouse-Film ist eigentlich ein Film, der sehr stark also von der Handschrift vielleicht des Regisseurs geprägt ist und der ein, sagen wir mal, irgendwie gesellschaftlich oder kulturell wichtiges Thema abhandelt, was eben natürlich nicht notwendig in die Breite geht.
Ja, aber eine Relevanz hat in einem bestimmten Bereich.
Eine Relevanz hat in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft.
Ja. Ist das auch der Grund, wieso ihr habt ja auch relativ viele Dokumentarfilme und fiktionale Filme, also versucht ihr ja auch immer eine gute Mischung herzustellen.
Ja,
oder?
Wir haben überwiegend Spielfilme, also es ist gar nicht so oft eigentlich, dass wir einen Dokumentarfilm in den Verleih nehmen und es hängt dann auch wieder damit zusammen, dass es wenige Dokumentarfilme gibt, die, sagen wir mal, irgendwie die 100.000 Besucher schaffen und das ist eigentlich bei uns immer unser Ziel, auch wenn wir das natürlich nicht immer schaffen, bei weitem nicht schaffen.
Also das ist sozusagen eure, was ihr immer gerne erreichen wollt, sind 100.000?
Ja, natürlich, weil wir haben ja einen Apparat mit 10 Mitarbeitern und der will ja irgendwie auch finanziert werden und ich muss auch sagen, dass mich das in den letzten Jahren auch immer zunehmend frustriert hat, wie bestimmte Filme, die wir auch wirklich lieben, also das Publikum nicht mehr erreichen. Und deswegen haben wir dann auch bewusst gesagt, dass wir dann nicht mehr die Richtigen dafür sind und auch davon Abstand nehmen wollen, weil man hat so viel Arbeit mit der Herausbringung eines Films und das ist mit so viel Leidenschaft und Herzblut verbunden, dass es eigentlich dann auf die Dauer kaum zu ertragen ist, wenn man dann jedes Mal also diese Enttäuschung erleben muss. Und außerdem haben wir ja auch festgestellt, da kann der Matthias sicherlich zustimmen, dass es immer mehr Filme gibt, die pro Woche ins Kino kommen. Und es ist für die Kinos auch gar nicht mehr machbar, dass sie so viele Filme aufnehmen. Und wir wollen nicht als Bittsteller einfach da kommen und darum betteln müssen, dass ein Film gezeigt wird.
Fällt dir ein Beispiel ein, wo du wirklich traurig warst, dass der Film, den du sehr geliebt hast, dass der bei den Zuschauern ein bisschen untergegangen ist?
Ja, gerade am Anfang meiner Zeit mit Alamode-Film gab es sicherlich sehr viele Filme, die ein viel größeres Publikum verdient hätten, wie beispielsweise Der Kreis von Jafar Panahi, der den Goldenen Löwen damals bekommen hat, aber auch eine der ersten Filme von François Ozon, Unter dem Sand, die damals, glaube ich, nur wenig mehr als 30.000 Besucher gemacht haben. Und
wenn ich dem Fabian zuhöre, es kommen mir so viele Gedanken, weil wir natürlich auch schon sehr lange in dem gleichen Metier arbeiten, obwohl er ein bisschen woanders als ich. Aber ich denke mir, ich bin eigentlich, also das Erste ist, dass ich wirklich froh bin, dass es so Menschen gibt wie den Fabian oder diese Filmliebhaber, die ja dann etwas machen, was ich ja nicht mache. Ich mache ja quasi den kleineren oder leichteren Weg erstmal. Also ich liebe Filme auch und ich schaue sie mir dann an. Und bevor ich kein Festival hatte, habe ich dann einfach gehofft, dass irgendein Verleiher irgendeiner sich findet und den Film auch liebt und dann konnte ich ihn spielen. Dann dachte ich mir einen Schritt weiter, dass halt manche Verleiher, die ich auch, also wo ich die Gründe auch verstehe, die einfach einem großen Publikum nicht vermittelbar sind, die aber trotzdem, die ich wunderbar finde, weil ich einfach sehr viel auf Festivals gegangen bin und dann habe ich eben begonnen, okay, mache ich halt selber ein Festival. Da muss ich dann quasi nur aber im Lokalen schauen, kriege ich dafür ein paar Leute zusammen. Und da ist aber die Enttäuschung übrigens genauso wie beim Fabien. Also man baut oder jetzt auch gerade wieder ein unglaubliches mit Leuten, die alle engagiert sind und man hat ein Team und man macht sich Gedanken und wie macht man das und am Ende sitzen dann 10 Leute drin. Und dann muss man schon sehr viel am Denken, okay, im Mai, ich ziehe halt jetzt wirklich nur die 10, die haben es gesehen und die anderen halt nicht, aber es ist dann schon so eine Enttäuschung und dann auch, es ist halt schon auf. Natürlich freut man sich als Kinobesitzer, ich muss ja auch Geld verdienen, also ich habe immer noch Kinder. Aber es ist dann schon oft so, dass halt einfach Filme, es ist, muss ich auch meinem Publikum immer erklären, es sagt nichts aus über die Qualität eines Filmes, wie viel Besucher der hat oder ob der in irgendeiner der Ranglisten auf Nummer 1 steht oder auch auf Nummer 5. Es sagt überhaupt nichts aus, sondern es sind einfach ganz andere Kriterien. Und dazu kommt es, was Fabien jetzt ja auch nur angedeutet hat, also dieser Wandel, den wir, also ich mache es jetzt 35 Jahre durchgemacht haben, ist halt wirklich riesig. Und die 100.000, die früher, also ein Arthouse-Film hatte früher sogar 500.000 oder 800.000 Besucher, die können wirklich froh sein. Und auch die großen Regisseure, also ich beim vorletzten Film von Caroline Link oder sowas, da war schon auch etwas erstaunt, dass sie bei weitem nicht mehr auf die Zahlen kommt, die sie mal früher hatte. Und das liegt natürlich an dieser Filmflut. Und da kann ich auch gar nichts mehr machen, auch als Kinobesitzer. Also jetzt haben wir, glaube ich, weiß gar nicht, ob es 20 oder 25 Filme sind, die jetzt starten am 1. Juli. Ist völlig egal. Es kann niemand auswerten. Ich kann es nicht auswerten. Ich kann es nicht mal auswerten, weil es kommt ja noch nicht mal beim Publikum richtig an. Und das ist schade. Also es ist wirklich schade. Da sind auch schöne Filme dabei und es geht so weiter. Also,
Darf ich eine Frage? Also, ja. Es ist ja in ganz vielen Bereichen unserer Kultur so, dass es von allem gefühlt viel zu viel gibt, grundsätzlich viel zu viel. Also sprich, dann ergibt sich die nächste Frage, brauchen wir nicht jemanden, der das irgendwie sortiert für uns? Privat höre ich ziemlich viel Radio Fieb, also Radio France. Und da ist es doch so, dass ich sagen muss, dass mindestens einmal am Tag, wenn nicht zweimal am Tag, ein Film besprochen wird und zwar intensiv. Oder 2, 3 Filme. Und ich bin dann immer so dankbar, ich finde das so toll, weil ich praktisch einfach, ich werde zwar berieselt von diesem und jenem und dann kommt wieder eine Vorstellung dieses nächsten neuen Filmes. Das finde ich eigentlich ganz toll, dass es dieses fast wie ein Regulativ gibt, der mir dann jemand, der mir das dann nochmal präsentiert und mir eben vorsortiert hat. Ja. Liegt es auch daran oder haben wir das nicht? Oder was ist das
eigentlich? Ich glaube, wir sortieren ja eigentlich, also schau, der Fabien hat, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal 8 Filme oder 10, ich weiß jetzt nicht, wie viel er jetzt hat. Das ist ja seine Vorsortierung. Ich letztendlich sortiere ja auch vor. Aber letztendlich, wenn ich, also ich jetzt ganz unten an der Basis quasi, da kommt dann eine Frau oder ein Mann und sagt, haben Sie nicht diesen Film? Dann denke ich, wo hat sie denn den her überhaupt? Also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo sie den überhaupt her hat. Aber noch, das ist noch nicht mal dann Deutschland, sondern weltweit hat sie irgendwie gesehen, dass der neue Film startet. Dann musst du erst mal selber nachschauen, habe ich jetzt irgendwas in diesem Ding, in diesem Wust verpasst? Weil die will es ja sehen, die hat dann auch wieder so 10 Freundinnen, der sie sagt, okay, dieser Film kommt. Jetzt muss ich sagen, nein, der Film startet in Deutschland gar nicht. Also diese Vorsortierung ist ja nicht mehr so. Ich meine, als ich angefangen habe, habe ich einen Flyer selbst gemacht und das war dann das Programm, das man hatte oder die Zeitung hat es gebracht. Heute schaust du dich weltweit eigentlich um, was gibt es, wenn du jetzt an Filmen interessiert bist, was gibt es? Und dann wird es wiederum auch wieder zusammengeschrumpft. Das finde ich ganz schlimm. Wenn du zum Beispiel in Google was eingibst, dann werden, da musste ich letztens auch, also ich komme manchmal gar nicht drauf, aber dann rief mich eine Frau und dann sagt, bei Ihnen läuft ja nur, keine Ahnung, also wie Nomadland, sage ich jetzt mal. Dann sage ich, das gibt's nicht. Nein, wir haben 15 Filmprogramme. Nein, Google, wenn ich Kino Breitband Gauting eingebe, dann kommt der Nomadland und dann kommt wahrscheinlich noch ein Kinderfilm, Peter Hase, und dann kommt noch so. Und sage ich, nein, das stimmt nicht, aber da steht's doch. Dann sage ich, naja, aber Google sortiert halt nach dem Algorithmus für die meisten Filme, schlägt es ihnen vor, was so ist. Mhm. Und da kommt leider, glaube ich, ich meine, ich weiß nicht genau, aber ich sehe es nur, wahrscheinlich Fabiens Film nicht vor. So, erstmal, da musst du schon mal genau googeln. Da musst du genau sagen, Gaza Mon Amour, oder du gehst auf meine Seite. Ja, also die Algorithmen sind da und viele wissen auch gar nicht, damit umzugehen, glaube ich, oder wissen gar nicht, dass es sie gibt. Und dadurch haben wir auf der anderen Seite wiederum eine enorme Zuspitzung auf wenige Filme. Also obwohl wir eigentlich 25 haben, haben wir am Ende eine Zuspitzung auf die amerikanischen Blockbuster, die eigentlich genug Geld haben. Und dann meinen die Leute, und dann kommt natürlich noch weiter, das ist Kino. Also so, es geht ja dann auch immer weiter. Also wenn du die Leute auf der Straße fragst, was ist Kino, dann wissen sie, also in Bayern wissen sie das Kaiserschmarrn-Drama, was ja auch wieder interessant ist. Ist eigentlich ein Fernsehfilm, wenn du es genau siehst. Also es ist ja aus dem Fernsehen, der kommt halt jetzt im Kino und damit kann man Geld machen. Aber das ist ja nicht das Kino, wovon jetzt Fabien, mit dem Fabien aufgewachsen ist, ich aufgewachsen bin, ihr aufgewachsen. So, aber das ist der, also das ist ja das gar nicht. Wenn man es geschichtlich sieht, ich höre jetzt auch gleich auf, sonst rede ich wieder so viel, dann denken wir auch, wir hatten diese Hochzeit. Also die begann so 86, 87 und ging so bis 2000 und dann noch ein bisschen. Aber dann kam halt eine andere Definition von Kino, glaube ich, so ein bisschen. Also es kamen ja diese Fortsetzungsfilme, die hohen Budgets der Fortsetzungsfilme, die am Anfang ja Herr der Ringe oder wie auch immer oder Harry Potter, das ist ja, da bist du ja auch reingegangen, aber oder Herr der Ringe 2001 war das, glaube ich, oder 2. Und dann wurde es immer mehr und die Jugend wächst ja nach und die hat jetzt ein ganz anderes Bild. Und dazu sind wir natürlich älter geworden. Das kommt noch dann auch dazu. Und das höre ich dann wirklich auf. Und früher ging man ja auch nicht in Opas Kino. Also man hat sich ja gedacht, okay, diese alten Knacker, was schauen die sich an? Heinz Rühmann, ich will was anderes sehen. Und jetzt gehen die Leute in ein Arthouse-Kino und naja, da sind lauter 60, 70-Jährige. Und manchmal finde ich es furchtbar. Da denke ich mir, ich will doch gar keine Filme für ein Altersheim machen. Das war so überspitzt zu sagen. Aber wenn ich dann junge Filmemacher habe, auch bei meinem Festival, die finden das Publikum nicht. Also die machen Filme für junge Leute, für 20-Jährige oder 18- oder 15-Jährige oder 25-Jährige. Und ich glaube, das ist auch schon mal miterlebt. Und es kommt dann der 60-Jährige, der ist drin, Bildungsbürgertum. Und
ja, Marie, du hattest auch einen Film da.
Zwei schon. Durfte ich schon.
Ja, das ist halt traurig. Also
ja,
so.
Ja, wie ging es dir denn da, Marie? Wie war das?
Mir ging es gut.
Du warst froh, dass er kam.
Das war sehr schön.
Der eine lief ganz gut, der Dokumentarfilm, der begann bei deinem ersten, das war schwieriger, oder?
Genau, das war einfach, da hatten wir auch Pech mit dem Starttermin. Ja. Das war irgendwie 29. August, ein Kinderfilm und dann hat es 37 Grad. Also
ja, gut.
Welche Kinder?
Da kannst du nach Starttermin fragen.
Das war einfach.
Das ist einfach das Stichwort.
Unglücklich und da kann man, das war dann eine Woche oder zwei Wochen war eine Hitzeperiode und da ist halt leider, sind halt nur wenig Jugendliche ins Kino, was man ihnen ja auch nicht verdenken kann. Also,
ja, also ich glaube aber tatsächlich, dass die Fülle an Filmen ein großes Problem darstellt und das haben wir ja schon gesagt und auch bei meiner Auswahl muss ich mir ja natürlich auch immer die Gedanken machen, was hat der Film so Besonderes, damit ein interessiertes Publikum dafür überhaupt noch ins Kino geht. Und ich glaube, dass es nicht nur also eine Frage der Sortierung ist. Das kann ja jeder für sich entscheiden, nach welchen Kriterien er sich Filme raussucht, die im Kino laufen, die ihn interessieren. Ich glaube einfach nur, dass Film nicht so einen hohen Stellenwert hat bei uns in der Kultur und dass, deswegen eben sich viele Filme sehr schwer tun, ihr Publikum zu finden.
Das ist ja in Frankreich anders, oder? Also da sind die Filme also mehr im Kulturgut verankert.
Ja, ja, in Frankreich ist es auf jeden Fall anders. Da ist ins Kino gehen mit der ganzen Familie, aber auch Film als siebte Kunst eigentlich schon immer sehr stark verankert gewesen in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass auch der Staat und das Bildungssystem und letztlich auch die Presse und das Fernsehen da diese Verantwortung
übernimmt
und Kino wirklich sehr intensiv promotet auch. Also der Start eines interessanten neuen Films wird immer auch in den Nachrichten besprochen und das ist ein ganz großer Unterschied zu Deutschland und hier tun wir uns natürlich mit diesen etwas anspruchsvolleren Filmen sehr, sehr schwer.
Also das ist wirklich, also da haben wir auch schon lange drüber gesprochen, das beginnt wirklich ja auch in der Schule. Also eigentlich ist ja, finde ich, Fabian gesagt, siebte Kunst, aber wo wird die eigentlich unterrichtet? Und wenn ihr selber in eure Schule und selbst bei den Kindern jetzt geht, wo soll das, also du weißt genau, Goethe kommt in Deutsch und Picasso kommt in Kunst, keine Ahnung, Mozart in Musik natürlich, aber wo gehört der Film hin? Also fällt der, wenn du nicht einen, und das ist auch bei meiner Biografie zum Glück gewesen, also ohne die wäre es vielleicht nicht gewesen, aber gab es eine Lehrerin, die sich eben für Filme interessiert hat. Aber normalerweise schwankt der im Unterricht so hin und her. Da kommt ein bisschen in Deutsch, vielleicht ein bisschen in Kunst und das ist es dann. Das heißt also, es wird als Zirkus angesehen und ich fand ja auch, also wenn man die Pandemie jetzt so sieht, ist es ja typisch auch, wie diese Kunstrichtung letztendlich behandelt wurde und auch heute noch behandelt wird. Also finde ich auch jetzt im Ablauf eigentlich. Und das zeigt doch den Stellenwert an. Natürlich habe ich auch inzwischen kapiert, dass wir wirklich eine Nische sind. Also eine winzige, winzige Nische. Das habe ich jetzt gelernt in den letzten anderthalb Jahren, die einfach nicht relevant ist. Also das kann man verbessern, dafür müsste aber sehr, sehr viel passieren, was ich aber im Moment nirgendwo sehe.
Kultur ist ja wahrscheinlich immer eine Entscheidung der Politik und diese Wege müssen erstmal geöffnet sein, sonst fließt weder Geld noch Inhalt, denke ich.
Richtig, also...
Nein?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass alle, die irgendwie diese Möglichkeiten haben, an einem Strang ziehen müssen und sich anstrengen müssen, dafür zu sorgen, dass in unserer Gesellschaft Film eine andere Wahrnehmung bekommt. Also hauptsächlich auch in dieser bürgerlichen Gesellschaft, für die Literatur, Theater, Musik, Oper zur Kultur zählt, aber Kino eigentlich eher als eine Art minderwertige Unterhaltungsform wahrgenommen wird, die laut ist und hauptsächlich für Jugendliche gemacht wird. Und ich höre immer wieder Leute, die mir sagen, ja, wenn ich einen guten Film sehen möchte, dann schaue ich mal auf Arte, was da läuft. Und Kino gar nicht so wirklich in ihren Gedanken eine Rolle spielt.
Du sagst jetzt Bürgertum, was jetzt unsere Branche da vom Theater betrifft, es heißt die ganze Zeit, ja, das Bürgertum ist tot. Ihr müsst jetzt raus, ihr müsst das jetzt anders machen, erneuert euch. Also so, das ist ja bei uns auch eine ganz große Krise, die natürlich schon vor der Pandemie begann, aber es steht im Moment wieder alles Kopf. Und vielleicht ist es auch ein natürlicher Prozess, dass sich Kunst und Kultur erneuern muss. Ich will jetzt immer nicht nur so.
Ich glaube schon auch, dass im Filmbereich wird sich auch was entwickeln. Also sag ich jetzt mal. Was und wie, habe ich keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass der Film und auch wir hier bei uns nicht so weitermachen können. Also irgendwas wird, also es kann auch was sehr Spannendes sein für junge Leute, dass sie wieder ins Kino zurückfinden. Ich kann ja bloß überhaupt nicht sagen, was. Also das ist einfach nur mein Gedanke, dass das so langsam auslaufen wird. Auch die Förderung ist natürlich auch, weil du sagst, das ist auch schwierig. Also vorhin hatten wir die Filmflut. Ich war mal in der Drehbuchkommission und du kriegst dann Bücher und dann ist es halt schon so, da steht auch die Frage, wer soll denn das überhaupt sehen, wen interessiert es, irgendein Fischer, ein Ding, dann natürlich kommt immer so das Gegenteil, fällt mir bloß gerade ein, ja, ist ja doch ganz interessant, natürlich, vielleicht gibt es dann 1000 Leute in Deutschland, die das interessiert, okay, dann machen wir es halt. So, und dann ist es, und es ist ja nur, ich war nur in einer Kommission und gleichzeitig tagen 10 andere und dann hast du am Ende einfach schon mal in Produktion so und so viel Filme. Und diese ganzen Filme wollen natürlich irgendwie dann doch interessanterweise auch ins Kino. Also so, es ist so die immer noch so diese Premium-Klasse. Und dann kommt dieser Film, die sind dann zwar dann schon noch zufrieden, wenn sie 2, 3 Filme macht, aber es wird wirklich unglaublich unübersehbar. Und das macht ja jedes Land. Also wir sind ja jetzt nicht mehr nur Deutschland, Frankreich, USA oder England noch, sondern wir haben wirklich, jedes Land will ja auch noch was haben. Und die Filme sind ja teilweise nicht schlecht. Und dadurch wird es eben diese Filmflut, ich glaube aber, dass etwas kommt, um darauf zurückzukommen, weil ich denke mir, also wir jetzt, ich bin über 60 oder sowas, die leben schon noch eine Weile, aber nicht ewig, also es muss ja irgendwas kommen. Und diese jungen Leute müssen das Kino erfahren, damit sie es überhaupt wollen. Also sonst ist der Raum nicht da. Also so, also wenn ich kann x-fach reden, das ist ein toller Raum, aber wer ihn nicht gesehen hat, der geht daran vorbei. Und deswegen glaube ich, es wird schon sich irgendwas ergeben. Jetzt ist so eine völlig diffuse Übergangszeit, wo glaube ich keiner, vielleicht kommen wir da auch drauf, wirklich weiß, wo es hingeht und wie es weitergeht. Aber vielleicht kann da Fabien mehr sagen.
Ich weiß es nicht. Also ich weiß es auch nicht. Wir hatten zum Beispiel vor ein paar Jahren einen Film, der die Generation-Reihe in Berlin eröffnet hat. Das ist also eine Reihe, die speziell sozusagen für ein junges Publikum geschaffen wurde. Das war 303 von Hans Weingartner. Und wir haben wirklich auch alles versucht, um eine junge Zielgruppe anzusprechen.
Was meinst du mit junge Zielgruppe? Du meinst Jugendliche oder Kinder?
Jugendliche, ja, Jugendliche. Ja. Keine Kinder. Also in dem Fall sollten es schon zumindest Gymnasiasten sein, ab einem bestimmten Alter. Also ich würde mal sagen, ab 15, 16 oder so. Aber tatsächlich war unsere größte Zielgruppe die über 50, 60-Jährigen, die sich sozusagen an ihre eigene Jugend erinnert fühlten und deswegen auch den Film auch sehr gemocht haben. Also Matthias hat es ja vorhin schon gesagt, bei ihm im Kino sitzen 60, 70-Jährige und es ist sehr, sehr schwer, also die Jugendlichen für Kino zu begeistern. Vor allen Dingen, weil wir ja auch noch wirklich in großer Konkurrenz stehen zu Streamingdiensten wie Amazon und Netflix, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, aber die unsere Arbeit also sicherlich auch erschweren.
Da habe ich zwei Gedanken. Und ganzen Handys und iPads und alles, wo man halt ganz einfach und schnell mit den AirPods in die Ohren und schon kann man überall irgendwas
anschauen. Also Film wird eben heutzutage nicht mehr nur im Kino und im Fernsehen und vielleicht auch zu Hause im Home Video konsumiert, sondern eben auch auf allen möglichen Geräten und nebenbei. Also wenn wir irgendwo hinfliegen, lädt sich mein Sohn noch ein paar Filme auf sein iPad runter, damit er den Flug irgendwie angenehmer für ihn gestalten kann. Und das ist vielleicht eine ganz andere Art, Film zu gucken.
Ja, aber jetzt wieder von zum Kino zurück, glaube ich, es kann nur über Qualität gehen. Also denke ich mir, die Leute zahlen 10 Euro. Egal, ob sie sich jetzt einen Actionfilm anschauen oder nicht, und sie müssen ja irgendeinen Wert dafür bekommen, so, solange sie das noch zahlen. Und ich denke mir, diese ganzen schnellen Sachen, die du hast, das ist ja im Prinzip eben wirklich nur der Inhalt. Also worüber geht die Story? Ah, okay, so. Und meistens ist es ja schlimm einfach, weil du kannst es ja gar nicht erkennen. Also ich meine, Filmemacher hat ja für die Filme ja nicht gemacht, für diese Größe. Und ich hoffe, dass letztendlich es kommt, dass man sagt, okay, ich möchte Qualität haben, also so wie in der Musik oder Malerei oder wie ist jetzt, oder auch im Leben, sage ich mal, und das finde ich filmisch im Kino. Und je mehr das verwässert wird, desto mehr, denke ich mir, auf lange Sicht wird das Kino sterben. Also es muss über die Qualität kommen, aber das ist natürlich eher meine Sicht der Dinge. Das ist auch schwierig, weil ich sehe natürlich schon auch gesellschaftlich, wir sind einfach sehr schnell unterwegs. Es ist alles sehr schnell. Natürlich gibt es eine Fraktion, die sagt, okay, sie will nachhaltig leben, es soll so sein. Ich habe aber so das Gefühl, das ist noch nicht so angekommen, sage ich mal so. Das ist auch jetzt interessant, ja, was jetzt passiert, also ob wir wieder in dieses Geschwindigkeitsrausch Termine abhaken, reinkommen. Also so, waren wir jetzt draußen, kommen wir jetzt da wieder rein. Jetzt füllen sich heute hat auch einer gesagt, die Terminkalender füllen sich schon wieder und so weiter. Und werden wir nicht wieder übermannt werden? Und dann werden wir immer schneller irgendwie, okay, haben wir doch gesehen, den Film, ach, haben wir gehört, der geht über, abgehakt, interessiert mich nicht. Es ist ja auch interessant, wenn ein Verleih überlegt sich oft, okay, darüber, wir müssten eigentlich die Zeile oder das irgendwo in den Köpfen festmachen. Und es kommt dann oft das Verkehrte raus. Also wo du, der Film ist dann einfach in der falschen Sparte drin und dann denkst du, das darf nicht wahr sein. Also ich versuche dann auch manche Texte umzuändern, weil ich denke mir, wenn ich das schreibe in meinem Goi, das ich quasi kenne, dann ist der in der Schiene Schwulenfilm oder sage ich jetzt mal, oder fällt mir jetzt bloß gerade ein, ist jetzt nichts gegen Schwulenfilm oder so, überhaupt nicht, sondern aber dann ist er da drin und dann gibt es bei uns im Landkreis Starnberg wenige. Dabei könnte der Film aber ganz anders funktionieren. Also muss ich es irgendwie ein bisschen umdrehen, aber natürlich habe ich inzwischen auch festgestellt, dass auch inzwischen ein Rennen gegen Windmühlen für mich, weil die Leute schauen gar nicht mehr auf meine Seite, was ich schreibe. Die schauen sich den Text an. Der Text wird x-fach wirklich irgendwo multipliziert und steht irgendwo drin. Und manchmal steht sogar ein falscher Text drin, der von früher kam, den irgendwer abschreibt von der Presse. Und so.
Ich kenne das, ja. Also wir versuchen, die Texte auch zu verknappen, eigentlich damit unser Wortlaut sozusagen dominiert. Und wir machen uns natürlich sehr, sehr viele Gedanken, wie man einen Film positioniert, damit er sozusagen bei der richtigen Zielgruppe oder bei einer möglichst breiten Zielgruppe ankommt. Und da ist die Frage des Kurzinhalts natürlich extrem wichtig, aber auch alles andere, das Artwork, wie alles aussieht, was wird transportiert im Trailer und so weiter. Und das ist ganz entscheidend.
Seid ihr denn dann auch, so zum Beispiel jetzt Kinobesitzer und Verleiher, seid ihr dann auch immer wieder in engem Kontakt? Weil die Erfahrung, die du machst, ist ja eigentlich auch eine sehr interessante Erfahrung. Dann, du bist ja direkt am Publikum dran und hörst quasi.
Also ich glaube, die Beziehung Verleiher-Kino ist eine interessante. Es gibt Momente, wo man sich eher auseinanderdividiert und dann kommt man wieder so zusammen. Weil natürlich ein Verleiher will, dass sein Film, und er sieht ja auch nur seinen Film, ist völlig in Ordnung, dass der Film einfach so und so oft gespielt wird und so ausgewertet wird und so weiter. Und ein Kinobesitzer sieht natürlich, also Alamut ist einer von 20, 30 Verleihern, mit denen ich fast immer zusammenarbeite. Die haben auch alle ihre Filme und das musst du irgendwie machen und habe ja schon alles gesprochen. Also sie arbeiten ja auch lange voraus, sie machen sich ja viele Gedanken. Das ist so, wie wenn du mit einem Fachmann quasi redest und dann fragt er dich, was hältst du denn da davon? Und mache ich ja auch manchmal oder sowas. Aber dann denke ich mir, ja, kann ich das wirklich einfließen lassen, weil ich habe schon 99 andere Gedanken gehabt und das ausgeschlossen und so. Aber natürlich kann man ein bisschen was sagen. Manchmal siehst du als Kinobesitzer relativ schnell auch, also da, glaube ich, haben wir schon alle ein Gespür, ob der Film so funktionieren wird oder nicht. Leider, das sieht man relativ schnell. Ich meine, das wissen die Verleiher, glaube ich, auch inzwischen, weil sie machen ja Testscreenings oder sowas. Aber du merkst es dann, dass es gibt durchaus Filme, wo du vor einem Plakat stehst und sagst, das kann's nicht sein. So, ja. Das kann es nicht sein. Oder du siehst den Trailer, das ist fast noch das Entscheidendere letztendlich und das ist ja heute das, was die Leute auch hauptsächlich sehen und dann denkst du dir, nee, der zündet nicht oder irgendwie so, der meandert so rum oder keine Ahnung, also kann man die verschiedenen Begriffe. Oder du kannst aber auch positiv sagen, der wird funktionieren. Weil die Verleiher müssen ja auch immer wissen, du hast ja, also ich habe immer 4 Trailer, ich denke mir, dann reicht's. Und dann merkst du schon, wenn du das Publikum zuhörst, du merkst, wenn ein Film einfach da ist und die anderen ploppen runter. Mhm. Und das ist natürlich schwierig, es hat viel mit Humor zu tun, mit das, also die machen schon wirklich viel und die machen eine tolle Arbeit. Also ich muss wirklich immer die Verleiher, Wahnsinn, die versuchen das und man merkt es auch, wenn da hinten noch ein Gag kommt oder wie auch immer, um das halt irgendwie die Leute zu kriegen. Aber dafür müssen sie natürlich jetzt erstmal im Kino sein. Deswegen glaube ich, jetzt wird es ganz schwer, weil diese ganzen Trailer hat ja im Kino keiner gesehen. Also,
darf ich was ganz Komisches fragen? Wer schneidet die Trailer?
Ja, es gibt ja also berufsmäßige Trailer-Cutter und die werden von uns beauftragt. Ja. Bei den internationalen Filmen ist es so, dass der Produzent, der Weltvertrieb, der französische Verleih oder der ausländische Verleih des Ursprungslandes des Films einen Trailer schon entwickelt hat und wir schauen ihn an und überlegen, ob er für den Markt, den wir hier bedienen müssen, passend ist. Bei uns ist es relativ häufig der Fall, dass wir uns dann entscheiden, einen eigenen Trailer zu schneiden. Aber bei den deutschen Filmen ist es so, dass wir den Trailer entwickeln, gemeinsam mit dem Regisseur, mit dem Produzenten. Das ist eine sehr aufwendige und sehr langwierige Arbeit. Das ist ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit und wie Matthias auch schon gesagt hat, also eines der wichtigsten Werbemittel überhaupt. Und was ich noch sagen wollte zu Matthias, weil unsere Arbeit hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr stark verändert, in dem Sinne, dass wir immer mehr, also die Verleiher sind immer mehr Teil der Finanzierung der Filme geworden. Das betrifft auch die französischen und die anderen ausländischen Filme, die wir kaufen, aber in erster Linie auch die deutschen. Und die Lizenzsumme, die wir dafür bezahlen, ist Teil der Finanzierung des Films. Und das bedeutet einerseits, dass sich das Risiko sehr viel nach vorne verlagert, weil wir ja oft einen Film 2 Jahre schon vor seiner Fertigstellung kaufen. Und natürlich andererseits aber hat es den Vorteil, dass wir sehr stark in dem kreativen Prozess eingebunden sind. Also vor allen Dingen bei den deutschen Filmen. Wir haben eine Mitsprache bei den diversen Drehbuchfassungen, die wir lesen. Wir haben beim Schnitt eine gewisse Mitsprache bis hin zu einem Abnahmerecht. Also es ist bei vielen Filmen, die wir hatten, ja schon vorgekommen, dass das Fernsehen beispielsweise den Film redaktionell abgenommen hat, also redaktionell, technisch und künstlerisch, meine ich. Und wir gesagt haben, nein, wir möchten gerne diverse Änderungen an dem Film und ihr müsst bitte nochmal in den Schneideraum und das alles nochmal umschneiden nach unseren Vorstellungen. Aber es gibt natürlich der Fall, wo wir natürlich auch völlig enttäuscht sind vom Ergebnis und selbst die größten Bemühungen beim Schnitt den Film auch nicht mehr retten können. Und wir dann natürlich auch wissen, okay, wir haben diesen Film, der muss ins Kino. Es ist nicht der Film, den wir erwartet haben. Das wird dann sehr, sehr schwierig, dann mit solchen Filmen umzugehen.
Und eure Einflussnahme, das ist dann gespeist von einerseits inhaltlichen Dingen und künstlerischen Dingen oder vielmehr natürlich verkauft sich der Film oder nicht?
Ja, also dieser Aspekt, der Aspekt der Vermarktung spielt eine entscheidende Rolle. Wie endet der Film? Also wir wissen ja alle, dass ein Happy End besser ist als ein Film, der den Zuschauer völlig niedergeschmettert aus dem Kino gehen lässt. Und es gibt immer wieder verschiedene Möglichkeiten, diese Geschichten zu erzählen. Und wir versuchen, unseren Einfluss spürbar zu machen, damit der Film natürlich aus unserer Sicht zu einem größeren Erfolg kommt.
Und Erfolg bedeutet mehr Zuschauer.
Mehr Zuschauer.
Ja. Mehr Aufmerksamkeit.
Es
kommt ja dem Produzenten und dem Regisseur dann auch wieder zugute, natürlich.
Klar. Das ist natürlich für den, der den Film macht, weniger Freiheit.
Was ich auch oft
höre. Ja, wobei der Regisseur oder der Produzent möchten ja auch Zuschauer. Er möchte ja auch einen Film machen, den die Leute sehen. Er möchte ja auch keinen Film machen, der dann in der Schublade verschwindet.
Aber es ist sicher oft eine schwierige Diskussion, kann ich mir vorstellen.
Eine sehr schwierige Diskussion.
Ganz spannend, diese Frage jetzt.
Eine sehr schwierige Diskussion, weil wir ja auch als Verleih, so wie wir ihn machen, natürlich auch bestimmte Autoren oder Regisseure ja in ihrer Entwicklung folgen. Also wir haben nicht nur ein oder zwei oder drei Filme von ihm, sondern nach Möglichkeit, wenn wir an jemanden glauben oder die Filme lieben, versuchen wir, diese Autoren, diese Regisseure auch an uns zu binden, dauerhaft. Und oft sind es dann auch sehr schwierige Gespräche.
Klar, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Und wir hatten schon mal den Fall, wo ein Regisseur zu mir gesagt hat, also jetzt, wo ich das alles gehört habe, weiß ich, dass du meinen Film nie mögen wirst. Und das war aber dann keineswegs so. Und wir haben den Film dann auch sehr erfolgreich verliehen, aber es sind sehr schwierige Gespräche. Und man muss sie mit Respekt und auf Augenhöhe führen.
Aber das ist ja, finde ich, Film ist halt einfach Teamwork von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und da muss man kompromissbereit
in so vielen Bereichen sein. Es gibt ja dann die 4 Wochen Drehzeit und du hast am nächsten Tag deinen Drehtag, du musst weitermachen. Du kannst jetzt auch nicht zu viel, also es kostet ja wirklich Geld, jeder Drehtag. Also das ist bestimmt sehr, sehr schwierig, da Einfluss zu nehmen, auch wirklich genau zu sehen. Das klang jetzt so ein bisschen bei dir an, Martina, so ist es nicht ganz, ich glaube, du meintest es auch vielleicht gar nicht, aber natürlich kann ein großer, ungewöhnlicher Film auch sein Publikum finden. Das ist natürlich schwer wirklich, aber während dem Dreh wirklich zu erkennen. Also klar denke ich mir auch, wir haben die Problematik, dass wer halt reinredet beim Dreh. Also ich habe jetzt so das Gefühl, ich habe jetzt einen Film im Kopf, bei denen ich gesagt habe, die Tatortisierung des deutschen Films geht weiter voran. Also Regisseure machen ihre Tatorts, die haben so ein gewisses Art und Weise, wie man Filme macht, die ja offensichtlich funktioniert, also im Fernsehen, ich weiß nicht, wie viele Millionen. Aber ob die wirklich im Kino funktioniert, probieren die schon oft gar nicht mehr aus, weil die machen ja auch kaum mehr Kino. Also es machen ja nicht wirkliche viele Leute wirklich, also relevant, also dass sie überhaupt das Budget bekommen, relevante Kinofilme. Und da würde ich mir in Deutschland ganz allgemein, weil ich jetzt auch gerade zwei Filme gesehen habe, wo ich mir denke, das ging einfach daneben. Oder dann schaue ich mir die Vita an und denke mir, 10 Jahre Tatort ist, vielleicht liegt es daran, vielleicht liegt es nicht daran. Das ist halt sehr schwer. Ich persönlich glaube halt nicht daran, dass jetzt wir die Leute vom Tatort dann wieder ins Kino bringen. Also das funktioniert selbst wenn ich Schauspieler einlade und so weiter, die sind zwar dann bekannt, also jetzt auf meinem Festival, die sind schon irgendwie bekannt durch Tatort und die Serie oder wie auch immer, aber ich merke dann, das zieht dann eigentlich gar nicht so im Kino. So, das ist dann Ja, das ist dann schon irgendwie was anderes. Also es ist sehr schwer während dem Dreh, das wirklich, das, also alle Hochachtung, wenn ihr das hinkriegt. Ich meine, am Ende, glaube ich, manchmal werden auch verschiedene Ende gedreht, glaube ich, und dann überlegt man sich das. Das kennt man aber auch von Hollywood oder natürlich auch von Hollywood, die überlegen sich das genauso. Aber wie Filme so gemacht werden, da kommt wieder das, aber das ist natürlich eher meins. Und ich glaube, da könnte man mehr dem Zuschauer Vertrauen schenken. Also wir werden zwar immer schneller, aber im Kino bist du wirklich 2 Stunden und du schaust dahin und du musst nicht, im Fernsehen habe ich oft das Gefühl, du musst in einer Geschichte, nachdem die Schwiegermutter gestorben ist, muss der Vater noch schwul werden und das Kind hat jetzt Bulimie und die Schwester muss jetzt irgendwie auswandern und das Ganze, ja, weil du halt denkst, okay, alle 10 Minuten muss was kommen, weil die halten das ja nicht aus. Und im Kino kannst du halt schon Menschen zuschauen. Du kannst dieses Gesicht sehen, wenn sie gut spielt oder er, und dann fällst du da rein in diese Person. Und ich sage immer, mit dem bist du wirklich befreundet. Also du sitzt am Tisch und eigentlich bist du dieser Familie näher als jedem Freund, weil du verfolgst ihn ja sogar in die Küche oder wie auch immer. Und du bist in dieser Familie drin und du lebst eigentlich da drin. Also ein Film muss schon extrem schlecht sein, damit du wirklich nach einer Viertelstunde sagst, okay, das reicht, sondern du gehst eigentlich mit. Aber dieses Zutrauen nimmt halt ab. Und eigentlich finde ich schon, ich sitze mehr und mehr, aber vielleicht liegt das auch an meinem Alter, deswegen weiß ich das nicht, in einem Film, wo ich mir denke, nee, ja, aber das, entweder habe ich es schon gehört oder warum kommt denn jetzt die Geschichte? Du hast es ja gar nicht auserzählt. Also da kommt dann irgendeiner, ich habe es im Film, ist ja wurscht, der kommt auch raus, der kommt dann ans Gartentor und sagt, das dürfen Sie aber nicht machen, dass Sie Ihre Mutter nicht zu sich nehmen. 2 Minuten später ist die Mutter da und er streicht dir über die Hand und du denkst, schön, ja, gut, schnelle Lösung. wo funktioniert das? Also das funktioniert im Fernsehen sicher, wenn du nebenbei den Tisch deckst. Genau, dann klappt das natürlich und so weiter. Aber es ist ein ganz schwieriges Thema.
Ja, ich muss es auch ein bisschen präzisieren, weil wir nehmen natürlich beim Dreh selbst keinen Einfluss. Mhm. Wir sitzen da nicht am Set und sagen, so geht das nicht. Das würden wir uns nicht anmaßen. Mhm. Es geht nur um die Etappen bei der Filmherstellung, wo wir wirklich mit unserem eigenen Input und mit der Erfahrung, die wir als Verleih haben, gewisse Anregungen geben können, wie beispielsweise beim Drehbuch oder dann beim Schnitt. Das sind so die 2 wichtigen Momente, wo wir unseren Einfluss also im Interesse des Films und aller natürlich irgendwie geltend machen können.
Ja, ist es denn so, dass vielleicht jetzt, was immer wieder diskutiert wird, auch bei anderen Formen, Konzert, Theater, wie auch immer, dass man jetzt durch die Schnelllebigkeit unserer Zeit und durch die Handys und diese ganzen TikTok-kurzen Videos und Instagram und was weiß ich was alles, das würde jetzt aber ein bisschen dem widersprechen, was du vorher gesagt hast, dass man beim Kino auch für die jüngeren kürzere Filme so tatsächlich braucht. Also damit, wenn man gerne möchte, dass die Jüngeren wieder mehr das Kino annehmen, dass man sagt, was weiß ich, man nimmt sich dem Ganzen an, ändert ein bisschen die Erzählform, macht nur noch 1 Stunde oder so, also weil die Aufmerksamkeitsspanne einfach nicht mehr so groß ist.
Oder 20 Minuten.
Also nur jetzt mal als theoretische Überlegung.
Also ich meinte jetzt nicht, dass man jetzt immer nur langatmige Filme
sehen muss. Nein, das verstehe ich schon.
Aber man kann auch andere, denke ich, sehen. Und es gibt ja auch so sehr, sehr schnellgeschnittene. Ja und nein. Ich glaube, dass, also wenn ich meinen 16-Jährigen jetzt sehe, der geht in jeden Film, in den er mit mir gehen muss. und wenn sie gut sind, gefallen sie ihm. Also egal, ob der 2 Stunden ist oder 1,5 oder wie auch immer. Bloß er würde nie auf diese Filme kommen. Er schaut sie sich auch nicht mit seinen Freunden an, weil er in der Schule überhaupt gar nicht darüber reden kann. Also die können nicht andocken. Es ist was völlig Unbekanntes. Also es, finde ich, liegt eher wirklich daran, dieses Kino zu besetzen, dass die reingehen. Ich glaube, die würden schon auch reingehen in alles Mögliche, wenn sie einfach da wieder hingehen würden. Und sie würden sich auch einen Film, natürlich, wir zeigen auch Kurzfilme und wir haben jetzt schon so Kurzfilmnächte, wo wir eher denken, da kommen die Jugendlichen eher, haben aber trotzdem das gleiche Problem, ich muss sie irgendwie erstmal kriegen. Und ich muss in diese neuen Vermarktungswege rein, damit sie das überhaupt mitkriegen. weil über meine geht's nicht. Also so, es geht auch, also es geht ja, du musst ja ganz weit runtergehen und dann musst du schauen, wie komme ich da überhaupt hin.
Ja. Macht ihr denn jetzt als Verleiher zum Beispiel schon, wenn du gerade von den neuen Vermarktungswegen sprichst, ihr jetzt statt längere Trailer schon so, weiß ich nicht, 30 Sekunden auf TikTok oder so? Also einfach nur um so, ja, gibt es also schon Überlegungen, sowas dann jetzt zu machen oder Instagram oder was weiß ich, da besondere Formen?
Ja, natürlich. Also die Vermarktung eines Films ist in den letzten, ich meine, 10 Jahren hat sich ja vollkommen fragmentiert eigentlich. Es gibt immer weniger Überschneidungen zwischen den einzelnen Konsumentengruppen, ob man jetzt einen Film über sein iPad anschaut oder nur zu Hause, also zu Hause auf Video oder ins Kino geht oder so. Da gibt es keinerlei oder wenig Überschneidungen und wir müssen praktisch für jede Auswertungsform uns bestimmte Strategien überlegen und deswegen haben wir mittlerweile nicht nur eine Agentur auf einem Film angesetzt, die eine klassische PR macht, also Printmedien, sondern es gibt auch eine Online-Presseagentur, es gibt eine Agentur, die beauftragt wird, die Zielgruppenansprache zu machen, versuchen muss, Kooperationspartner zu finden, Multiplikatoren, gewisse Events, um den Filmstart herum zu organisieren. Aber wir sind natürlich sehr aktiv auch in den Social Medien, weil das natürlich auch das wichtige Forum ist, wo man Leute erreicht. Und natürlich sind wir mit bestimmten Marketingmaßnahmen auf Facebook, Instagram, Twitter, überall eigentlich vertreten und müssen uns auch überlegen, also wie, mit welchen Clips und mit welcher Länge und mit welcher Art können wir die Zielgruppe erreichen, da vielleicht gewisse Cluster bilden, die dann dieses weiterempfehlen und so weiter. Das ist, es ist immer komplizierter geworden und wir versuchen da mitzuhalten, ja.
Mir fallen noch zwei Sachen ein. So, Matthias, du sagtest am Anfang auf die Frage, was ist Kino? Es bedeutet Konzentration ohne Ablenkung. Und ist das nicht bei Videospielen der Fall? Ich meine, die Kinder spielen ohne Ende Video und sitzen teilweise gemeinsam im Raum, wo ich mich dann frage, ja, Matthias, mach doch eine Spielhölle aus deinem Kino und dann in den Pausen können die dann mal einen kürzeren Film gucken? Fragezeichen, Fragezeichen. Die andere Frage bezieht sich auf Netflix, weil ich habe gelesen, dass Steven Spielberg jetzt gesagt hat, dass er sich freut, und zwar, Zitat, also über die wunderbare Möglichkeit, mit Netflix-Programmchef Ted Sarandos zusammenzuarbeiten, um neue Geschichten und neue Zuschauer zu erschließen. Muss man nicht grundsätzlich auch die Struktur nochmal versuchen, sich neu zu finden? Das sind wahrscheinlich Riesenstreits, in die ihr da involviert seid, weil wahrscheinlich Netflix auch bedeutet, dass bestimmte Elemente eurer Kinoproduktion dadurch dann sozusagen ins Abseits geraten oder arbeitslos werden oder überflüssig oder so. Oder muss man sich da nicht neue Felder dann erkämpfen? Fragezeichen, Fragezeichen. Zwei Fragen waren das jetzt so.
Also
noch einmal.
Ich denke, bei Netflix kann Fabian wahrscheinlich mehr sagen, ich sehe Netflix eher als einen weiteren Player, also der einfach aufgekommen ist, der vielleicht die großen alten Player ablösen wird. Also
aber das kommt dann auch in die Kinos, oder?
Und der letztendlich, ja, da sind wir jetzt an dem Punkt, also ich persönlich bin der Meinung, dass die Menschen eigentlich nicht mehr nachkommen, das alles zu sehen. Und wenn man Filme, kann man wahrscheinlich, also ich zeige jetzt auch auf dem Festival einen Film, den ich fast als einen der besten des Jahres sehe, der läuft auf Mubi. Trotzdem glaube ich, dass den nicht alle gesehen haben. Und wenn ich den auf dem Festival zeige und er braucht auch die große Leinwand, dann hoffe ich, dass da schon auch noch Leute kommen. Es gab jetzt auch andere und deswegen meine ich eher einen neuen Player. Ich meine, die haben schon, glaube ich, Strukturen aufgestoßen, die also gerade in Deutschland extremst kann Fabian bestimmt besser sagen, extremst festgefahren waren, auch in Förderungen, in Dingen, wie man arbeitet und so weiter. Und ich glaube, die haben natürlich es sehr geschickt gemacht, mit sehr viel, also so sehe ich das von außen, mit sehr viel Geld reinzugehen, enorm zu investieren und ob sich's auszahlt, wird man sehen. Also die sind bestimmt noch irre, also mit ihren Geldern, Riesengelder. Natürlich kommt durch diese Riesengelder kommt halt etwas Irres zustande, was halt vorher ja einfach schwieriger war. Und in Deutschland, glaube ich, ich kenne viele, die einfach schon auch bei Netflix, glaube ich, Filme machen und auch produzieren und sowas, weil es einfach eine andere Art von Filmemachen ist. Also abseits des Fernsehens, aber vielleicht weiß Fabian mehr oder sowas, einfach wo die Strukturen anders sind, schneller sind und so weiter. Zu deiner ersten Frage, mein 21-jähriger, jetzt 22-jähriger Sohn zockt ziemlich viel und ich verstehe das voll und ganz. Also ich würde dir wirklich nur recht geben, das ist Konzentration, der sitzt da davor. Bei dem ist es auch so, deswegen denke ich mir, dass diese Blockbuster-Welle, die wir so 10, 15, dass die auch vorbei ist. Also weil er sagte mir, kann ich nur, die Effekte habe ich bei mir daheim besser. Er hat zwar nur den Bildschirm, aber im Prinzip, um von dort wegzugehen, und das war ja, ich war mal in der Klasse, ist auch schon wieder 2, 3 Jahre her, von denen ging nur noch einer ins Kino und der sagte dann, ja, es kommen ja keine gescheiten Filme. Und dann frage ich ja, warum denn? Ja, es kommt dann die 4. Fortsetzung oder die 5. Fortsetzung, die ist ja nicht mehr so gut, also sind die Filme schlecht, da kennt ja nur die. Und also ich denke mir, die auf der einen Seite die Konzentration, ja, also dann sitzen sie halt da davor. Sie müssen ja bloß, warum sollen sie, es gibt doch Kinos, die machen das, also was du sagst. Die verkaufen ihre Räume für Gaming. Ich glaube, es gibt auch einige, die damit Erfolg haben, das weiß ich jetzt nicht. Ich bin halt ein Vertreter des Erzählkinos. Also es muss schon erzählt werden. Ich glaube aber schon, dass auch diese Dinge, die der Elia, so heißt mein Sohn, macht, schon auch wahrscheinlich irgendwie erzählt sind. Aber so bin ich halt, aber sie müssten diesen Raum wieder kennenlernen. Und den kennen sie nicht. Die kennen nur die im Eltern haben, die diesen Raum kannten und die mitgenommen haben. Und dann geht es so langsam weiter. Aber die große Menge kennt Kino nicht mehr. Die kennt Kino nur, das war jetzt auch bei der Pandemie, das ist James Bond und in Bayern ist es Kaiserschmarrn-Drama. Das ist die große Menge. Und dann gibt es eben die vielen, die eben noch Arthouse-affin sind und so weiter. Wir müssen die irgendwie zurückbringen, ich weiß es nicht.
Irgendwie verführen vielleicht durch solche Aktionen.
Aber Fabien kennt sich mit Netflix bestimmt oder hat da länger drüber nachgedacht.
Ja, ich meine, es ist unumgänglich. Ich meine, das sind einfach große neue Player hier in Deutschland, Amazon Prime und Netflix. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, Amazon TVOD, also nicht Prime, hat, glaube ich, 70% Marktanteil in Deutschland. Also es ist enorm. Und natürlich müssen wir uns damit auseinandersetzen. Aber ich finde das wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Mein Verhältnis zu diesen Streaming-Diensten ist ja sehr zwiegespalten. Einerseits sind das Konkurrenten, andererseits bieten sie doch ein zum Teil auch sehr, sehr gutes Programm. Und sie sind auch im Bereich Fremdprodukteinkauf sozusagen auch Partner. Also sie nehmen immer mehr auch die Rolle der Fernsehsender, die ja so gut wie keinen Arthouse-Film mehr kaufen. Das heißt, wir bekommen schon auch sehr ordentliche Lizenzsummen für unsere Filme. Wenn es uns gelingt, die Filme also in dem ersten Prime-Fenster zu platzieren bei Netflix oder Amazon. Und ich finde, in der ganzen Diskussion, also zwischen Verleih, Fernsehen, vielleicht auch Kino und den Streamingdiensten, sehe ich die Problematik, dass wir uns gegenseitig eher so ein bisschen feindselig gegenüberstehen und nicht diese Möglichkeiten erkennen, die es eigentlich für die gesamte deutsche Filmbranche, aber vor allen Dingen für den Film selbst und für den Regisseur, also für die Künstler und Produzenten, die dahinter stehen, was es für einen positiven Effekt insgesamt gäbe bei der Durchdringung unserer Gesellschaft mit einem guten Film. Und ich finde es sehr schade. Und eines der aktuellen Themen in dem Zusammenhang ist, dass ZDF jetzt diese S-Wort-Auswertung bei den Filmen, die sie koproduzieren, wieder sperren will, weil sie irgendwie eingeschnappt waren über die Art und Weise, mit welcher Präsenz, mit welcher Wucht Netflix Systemsprenger vermarktet hat. Und ich finde, dass die Einschaltquoten im ZDF eher diesem Argument recht geben, dass es vielleicht sogar nützlich ist, dass dieser Film auch durch Netflix auch in eine junge Zielgruppe, die uns ja im Kino fehlt, ja sozusagen irgendwie bekannt gemacht wurde. Und deswegen, also für mich sind, wie du gesagt hast, Amazon und Netflix nur neue Player und man muss sich damit auseinandersetzen und gucken, wie wir gewinnbringend alle etwas daraus machen können, dass sie eben nun mal da sind und auch nicht weggehen werden so schnell.
Ja, das Schöne ist eben, dass sie eben, wie du auch gesagt hast, ein paar alte Strukturen tatsächlich ja aufgebrochen haben. Das ist ja schon auch was Positives.
Es ist halt die Angst oder die Problematik bei den Kinobesitzern ist, denke ich mir, dass du halt bisher, und so war es ja auch erste, zweite, dritte Woche, wenn man das so gesehen hat, hat sich Kino so definiert, okay, der Film ist neu, es gibt ihn nur im Kino, deswegen musst du ins Kino gehen. Und ich glaube, dass wir schon dadurch den Hauptteil einfach gemacht haben. Natürlich, wir haben auch den Film lang nachausgewertet und natürlich, das ist halt ein bisschen schwierig, wenn man, also weil es geht dann auch um jetzt eben, gibt man, wer, also wann, welche Filme zeigen wir noch oder nicht oder wie ist das Auswertungsfenster, und es ist halt schon etwas sehr, sehr Neues, aber irgendwie müssen wir natürlich schon auch Geld verdienen. Also Kinos sind immer große Räume, die sind schon mal gestorben, die kosten viel Geld und wir können das nur über Eintrittsgeld generieren. Und natürlich, ich habe auch Roma gezeigt oder sowas. Und ich habe auch jetzt, keine Ahnung, The Trial of the Chicago 7 nach 4 Monaten. Ich finde das einfach eine tolle Geschichte oder sowas. Und habe ich mir gern angeschaut. Ich war froh, dass ich es mir im Kino anschauen durfte. Es kamen auch ein paar, aber halt nicht so viele, sage ich mal. Weil halt sind halt dann doch 10 Euro. Das ist so die Schwierigkeit. Auf der anderen Seite sage ich, nicht jeder hat Netflix. Immer noch nicht hat jeder Netflix. Oder du kommst vielleicht darauf, Netflix gar nicht drauf. Also den Film zu sehen. Es ist, also da wird sich, glaube ich, noch viel tun. Ich finde auch, man sollte sich nicht gegenseitig ausschließen oder sowas. Und ich würde eher sagen, okay, das ist ein neuer Player. Wie kommen wir damit zurecht? Also mir persönlich wäre es jetzt schon in der Richtung, okay, Kino muss weiter irgendeine Zahl bekommen, die auch meines Erachtens, das müsste man denen klar machen, in der Nachauswertung auch Netflix oder wie auch immer zugutekommt. Also wenn man eine große Premiere hat, keine Ahnung, von einem Film in Berlin oder wie auch immer, dann wird berichtet, dann hat Netflix ja auch was davon, selbst wenn es dann in Netflix kommt. Im Moment schließt sich halt beides immer so gegenseitig aus. Also in Bayern war es der Bornelkramer und dann konnte man ihn nicht mal spielen, obwohl ich glaube, dass man ihn wahrscheinlich sogar hätte spielen können im Kino und es wären Leute gekommen. Und das hat sich aber, ich glaube, der war bei Amazon, das haben die dann verboten oder sowas. Jetzt mal, egal wie der Film ist, ich habe ihn nicht gesehen. Also man müsste da eigentlich ins Gespräch kommen und es ist ja wie bei Verhandlungen, keine Ahnung, in der Politik, du musst erstmal das Vertrauen vom anderen gewinnen.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass man also einen Vorteil davon hätte, wenn man versuchen würde, eher kooperativ zu sein, anstatt immer dagegen zu arbeiten. Ich würde auch ganz gern über Eintrittspreise sprechen, weil der Matthias das ja jetzt schon mehrfach gesagt hat. Und das ist im Übrigen auch etwas, was mich wirklich schon seit Jahren ärgert und was meines Erachtens auch ein Zeichen dafür ist, dass unsere Gesellschaft, also gerade hier in Deutschland, letzten Endes Film und Kino nicht so hoch schätzt oder vielleicht gering schätzt, weil sie eben nicht bereit sind, wirklich einen eigentlich nötigen Eintrittspreis zu bezahlen. Matthias hat, glaube ich, bei sich 10 Euro für einen Erwachsener in der Hauptvorstellung. Das ist eigentlich viel zu wenig für das, was man für diese 10 Euro geboten bekommt. Aber ich höre immer wieder von Leuten, ja, Kino ist teuer. Aber niemand überlegt sich, was eigentlich da geboten wird. Und gleichzeitig sind diese gleichen Menschen bereit, 6,50 für ein Weißbier in München auszugeben und machen da nicht irgendwie eine.
Also ich bin da voll auf. Voll auf
Relation, ja. Und das ist eigentlich auch schade, dass da Kino eben auch so nicht rauskommt aus diesem Image. Das hat einen gewissen Wert. Da kriege ich was Besonderes geboten und ich bin wirklich überzeugt, dass das Kino ein besonderer Raum ist und dass es diesen Raum eben immer geben wird für besondere Filme. Und das kostet eben was.
Das ist ja auch immer das Übliche, dieses, was nichts kostet, ist nichts wert, ist auch schon so eine wichtige Geschichte.
Und aber noch wir dazu waren halt
wertest
die,
du ja auch ja. Das bei dir im Kino, das war jetzt meine Erfahrung, immer sehr auf, indem du bei so vielen Filmen ein Kinogespräch im Anschluss machst. Also es ist ja dann nicht nur ein Raum, der hermetisch bleibt, sondern es kommt zum Gespräch auch zwischen den Zuschauern und sowas.
Klar versuchen wir das alles. Ich meine, ich bin ja letztendlich, eben habe ich ja am Anfang gesagt, lokal derjenige, der versucht, die Filme zu vermarkten. Aber ich denke mir schon auch, Wie sollen wir das denn schaffen? Also wir haben immer mehr Social-Media-Vermarktungsstrategien. Wir müssen uns auch unsere Sachen überlegen. Wir haben viele Filme, wir organisieren Filmgespräche. Und dann sollen wir das mit diesen 10 Euro machen. Oder manchmal gehen wir ja dann noch mehr, dann kommen dann irgendwie, zahlen die Leute 6 oder 7. Das ist wirklich, wie er sagt, das ist bald ein Glas Bier sozusagen. Und dafür kriegst du 2 Stunden, wenn man das, was ich am Anfang gesagt habe, intensive Gefühle, bist irgendwo und das, also... Aber
ja, man kriegt wirklich viel geboten eigentlich. Ja.
Also meine, ja, und wenn man das vergleicht mit irgendwelchen Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte geht ins Kino.
Genau, aber wenn man das auch vergleicht mit irgendwelchen Opernkarten, da zahlen die Leute dann teilweise 300 Euro. Und
die sind ja noch subventioniert.
Wollte ich gerade sagen, und sie sind noch subventioniert dazu.
Freie Unternehmer, die das volle Risiko tragen.
Ja, absolut. Schon absolut. Die Wertigkeit einfach.
Ihr seid jetzt hier ja im Feenreich, das heißt, da kann man sich ja vielleicht was wünschen. Was wünscht ihr euch denn? 2 Wünsche habt ihr frei.
Ich glaube so sehr ans Kino, dass ich einfach nur sage, geht einfach mal ins Kino und schaut euch einen Film an, den ihr vielleicht nicht irgendwo auch, also es gibt so viel gute Kinointendanten, Betreiber und dann gibt es auch gute Verleiher, dass auch man in Filme gehen kann, die man jetzt nicht kennt und dann, wenn man mal im Kino ist, gerade jetzt nach dieser Pandemie, also ich habe einige Mails, wo die Leute wirklich geflasht sind von den Eindrücken, also wenn man das nicht hat und auch letztens bei der Seniorenvorstellung hatte ich, da sagte die alte Dame ja endlich mal was anderes. Also sie hat wahrscheinlich jetzt 6 Monate ferngesehen. Für mich ist das Rezept einfach dieses, eigentlich würde es meines Erachtens reichen, geht ins Kino. Natürlich muss es noch viel früher anfangen, auch in den Schulen. Das predige ich aber schon seit 30 Jahren. Das ist aber auch schwer, weil es auch Lehrer kaum gibt, die ja, so wie die in der Erwachsenenwelt, auch nicht diese Kunst oder dieses Films einfach kennen. Sie haben es selber nicht kennengelernt. Das ist für sie auch nur Ablenkung. Wir können 1,5 Stunden einfach irgendeinen Film gehen und man muss das einfach entdecken. Das wäre mein Wunsch. Und ich hoffe auch, dass es Filme gibt, also so viel gute Filme, die nacheinander kommen, so dass die Leute das Gefühl haben, und dann entsteht ja immer so eine Welle, also die Freundin hat den Film gesehen, der Freund hat den gesehen, den und den und den. Du hast 4, 5 Filme, wo du gar nicht nachkommst und plötzlich sagst du, ich muss ins Kino gehen. Also wir brauchen schon viele gute Filme. Der Wunsch wäre natürlich, also wegen mir können wir auch 25 Filme starten, aber wenn die alle irre gut sind, dann ist die Welt wirklich in Ordnung.
Es sind noch 2 respektable Wünsche.
25 gute Filme auf einmal. Ich glaube, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Film im Unterricht, also im Kunstunterricht oder wo auch immer, fest verankert wird, damit Generationen aufwachsen mit diesem Bewusstsein, dass es eine Kunstform ist, die, finde ich, sehr wichtig ist. Und dann würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die verschiedenen Player, also Fernsehen, Streamingdienste, Kinobetreiber, Verleiher, vielleicht sich mal gemeinsam an einem Tisch setzen und überlegen, wie können wir gemeinsam etwas Neues machen oder das es bewegen. Weil im Moment habe ich eben oft das Gefühl, dass man ein wenig gegeneinander arbeitet und man sieht es, dass dadurch also nichts Großes entstehen kann. Es wird so viel ausgebremst und das ist sehr schade.
Diese Wünsche wünschen wir uns mit und kommen, glaube ich, so langsam zu Ende, weil das sind ja 2 oder 4 wunderbare Wünsche, mit denen wir das Ganze, glaube ich, gut beschließen können. Wir fragen zum Schluss immer noch 2 Fragen, alle Gäste einfach, das sind die gleichen. Heute würde ich jetzt einfach mal die Frage stellen, was ist denn von jedem von euch der Lieblingsfilm? Habt ihr einen?
Ich schaue 300 Filme vielleicht im Jahr intensiv. Jetzt habe ich in meinem Kopf irgendwie...
Das kann ja ein ganz aktueller sein.
Jetzt habe ich 100 Filme im Kopf, die ich auf meinem Festival irgendwie hin und her jongliere. Und das ist immer dann die Frage auf der Straße, wer ist dein Lieblingsfilm? Was willst du jetzt? Und dann, weil man ja auch als Kinobesitzer oft voraus ist oder wie auch immer und dann schon wieder ganz woanders ist mit den Gedanken, während ja die Menschen einen ganz anderen... Ich würde sagen, dass ich einfach auf meinem Festival, habe ich vorhin schon gesagt, man kann den sich auch auf Mubi anschauen. Ich finde, den Beginning ist wirklich ein sehr starker Film dieses Jahr. Ich persönlich mag Klassiker, also ich mag auch Screwball-Comedies und ich lache mich dann immer schief aus den 30er Jahren. Da würde ich aber sagen, dann ist wirklich, das ist aber jetzt nur so, ist Sein oder Nichtsein einfach der Hauptklassiker irgendwie, den man sich anschauen kann. Aber gleichzeitig, wenn ich das sage, denke ich an alle Chaplins oder was es alles gibt und denke mir, also es ist so ungerecht. Aber jetzt lasse ich es mal so stehen.
Nein, es gibt ja nur manchmal so, wo man emotional einfach so berührt ist oder so, der einem dann
ja, im Gedächtnis bleibt. Ja, es gab einfach, also, aber das ist dann wieder sehr, denke ich mir, warum blieb Stand By Me so lange bei mir? Ich glaube, das ist so ein Jugend-Jungs-Film, so was man sich vorstellt, rauszugehen zu viert, ein Wochenende zu verbringen, was zu erleben, dann noch die richtige Musik. Das ist so ein, wo ich dann immer so dahinschwelge, dann sagen die Kinder, machen jetzt sehr romantisch und natürlich gibt es solche Filme auch. Oder es gibt auch einen Film, den ich mit meinem Vater nur gesehen habe. Das ist dann ein Western, das ist Rio Bravo oder der Stagecoach, der erste von John Ford, wo ich mir denke, ja, das ist einfach, da habe ich so eine Erinnerung, da habe ich dann auch mal einen Schulaufsatz drüber schreiben müssen. Also ich könnte Stunden erzählen, ich denke,
nein, ich mache es mir ganz einfach. Heaven's Gate von Michael Cimino.
Yes. Toll.
Genau, und die zweite Frage, die wir immer gerne stellen, oh, die gar nicht,
nicht ganz schwierig, pass nur auf, jetzt
ist ganz die immer gar nichts mit all dem zu tun hat, ja, sondern eher nochmal eine ganz andere Richtung geht und die einfach nur vielleicht ganz interessant ist, weil es auch nochmal einen ganz anderen Aspekt ist, den man von den Gesprächspartnern sozusagen kennenlernt. Wo findet ihr Ruhe oder wo ist eine Tätigkeit oder Gedanken, wo ihr euch entspannen könnt und Ruhe findet und Kraft tanken könnt?
Im Kino. Ich setze mich in mein Kino und alles gut. Sonst woanders. Also ich fahre gern weg. Wandern.
In die Berge, ans Meer.
Berge, ans Meer, wandern an den Bergen. Genau. Stundenlanges Gehen.
Also bei mir ist es eindeutig Lesen. Gutes Buch nehmen und mich zurückziehen und lesen. Da komme ich wirklich in eine andere Welt rein und das tut mir gut.
Sehr schön. Was liest du denn gerade?
Oh, da ein ganz großartiges Buch, den Autor Le Tellier, glaube ich, das ist ein neues Buch, das heißt L'Anomalie, ist aber, glaube ich, nicht übersetzt im Deutschen. Das ist so eine seltsame Mischung von Gesellschaftsroman und Science Fiction. Ich kann das kaum wiedergeben, also es entsteht ein unvorhergesehenes Ereignis, nämlich, dass ein Flugzeug, das vor 3 Monaten bereits gelandet ist, nochmal landet und die Passagiere haben sich sozusagen verdoppelt. Und dann geht die Geschichte weiter. Das ist, ist schön, aber nicht komplett zufriedenstellend.
Aber eine tolle Grundidee.
Ich habe Spaß. Ja.
L'Anomalie heißt das.
L'Anomalie.
Von?
Okay. Müsste ich jetzt wirklich nochmal nachschauen. Also, Le Tellier heißt er, glaube ich. Wir können ja mal gucken.
Ja.
Googeln.
Ein wunderbares Schlusswort für heute.
Herzlichen Dank an unsere tollen Gäste und vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, wir danken für die Einladung.
Wir danken, genau. Herzlichen Dank
an euch. Danke euch, es war ein Fest mit euch.
Es war ein tolles Gespräch und wir geben einfach weiter. Geht ins Kino, nehmt eure Kinder mit, dass sie das mal, wenn sie es noch nicht erlebt haben, erleben können und dann hoffentlich dabei bleiben und immer weiter und wieder ins Kino gehen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir würden uns freuen, wenn ihr das Feenreich abonniert und in euer Wohnzimmer holt. Schreibt uns gerne Nachrichten, Gästewünsche und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis bald.